Hallo zusammen, mein Name ist Beate Petersen. Ich bin von Heiner Hannen, Biobauer seines Zeichens, Bioland-Mitgründer und Gemeinwohlökonomie-Aktiver und Bilanzierender, angesprochen worden, hier mitzumachen im Bündnis gegen Deregulierung der Gentechnik und für gesunde Nahrung und Vielfalt. Wir würden uns jetzt mal kurz vorstellen, aus welchen Initiativen wir hier sind und aus welchen Beweggründen. Da würde ich einfach mal sagen, Anne, fang doch da mal die Kette bitte an.
Okay, dann stehe ich heute für den Ernährungsrat Düsseldorf hier und auch für den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Ich finde es sehr wichtig, dass jetzt die Gentechnik-Gesetzgebung, die kommen soll, mal endlich öffentlich wird, was da geplant ist.
Dankeschön. Dann würde ich sagen, einfach die Reihe durch.
Ne? Ich bin Jan Perkenbühl von der KSO gegen Bayer gefahren. Also Bayer ist ja hier gleich in Leverkusen beheimatet und war schon in der alten Gentechnik aktiv. Jetzt versuchen sie, in die neue Gentechnik reinzukommen. Und wir haben noch so die Versprechung der alten Gentechnik im Ohr. Also, dass es weniger Pestizide gibt, dass die Sorten irgendwie resistenter werden, also widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse und dass die Welternährungsproblem gelöst wird durch die Gentechnik. Und das hat alles nicht funktioniert. Und jetzt versucht man da diese neue Gentechnik mit denselben Versprechen zu lancieren. Und da sind wir natürlich skeptisch und glauben dann nicht daran.
Okay, danke schön. Dann die Naturfreunde bitte.
Mein Name ist Michael Holstein. Ich vertrete hier die Düsseldorfer Naturfreunde im Aktionsbündnis gegen Gentechnik in und um Düsseldorf. Und ich bin gegen diese EU-Pläne, die jetzt verabschiedet werden sollen, weil dort eine Risikoprüfung nicht vorgesehen ist. Und ich halte die also für unerlässlich für derartig gravierende Eingriffe in die natürlichen Abläufe.
Okay,
Heiner. Ja, mein Name ist Heiner Hannen, ich bin Biobauer in Karst und vertrete die Biobauern vom Niederrhein und auch die ABL, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, wo Biobauern und konventionelle Bauern organisiert sind. Wir haben auch verschiedene gentechnisch freie Regionen ausgerufen am Niederrhein und wir halten es für ganz wichtig, dass die momentane Regulierung der Gentechnik beibehalten wird, damit eben halt vor allen Dingen auch die Wahlfreiheit für die Verbraucher gewährleistet ist, dass sie eben halt Lebensmittel ohne Gentechnik essen können. Und wir wollen nicht die Gentechnik verbieten, sondern wir wollen sie nur weiterhin so reguliert haben, wie es jetzt ist. Und wenn wer möchte und glaubt, dass die Gentechnik der Heißbringer ist, der kann das ja jetzt auch machen. Das ist überhaupt kein Problem. Man kann die Versprechen eben halt trotzdem, was man meint, kann man machen. Dafür muss man das Gesetz gar nicht deregulieren. Und es wird still und heimlich gemacht und es wird auch mit Argumenten gemacht, die so richtig gegen uns sind, weil wir wären rückwärtsgewandt, wir würden Verschwörungen beiwohnen, Verschwörungen sozusagen, dass die großen Konzerne sich, das machen wir gar nicht, sondern wir wollen eine gute Prüfung, so wie es bisher ist und eine Transparenz, dass alle wissen, was gentechnisch verändert ist und was nicht gentechnisch verändert ist.
Okay, danke. Dann stelle ich mich noch kurz vor und dann sagen wir vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund dieser geplanten Gesetzgebung. Mein Name ist Beate Petersen, ich bin in Wuppertal beheimatet und für die Initiative Zukunftsschmiede Wuppertal Nord einmal hier. Ich habe selber erlebt, wie ein Möbelzentrum vor meiner Haustür gebaut wurde. Das war auch mein Punkt der Politisierung 2009 und ganz viel aktiver Organismus, Boden, alte Bäume, alter Teich, dafür kaputt gemacht und asphaltiert worden ist. Und insofern, für diese Initiative ist ganz wichtig, Erhalt der Lebensqualität, Restlebensqualität und auch Zusammenhänge verstehen. Also Bodenorganismen, Luft, Wasser, das sind unsere Lebensgrundlagen. Und da komme ich dann auch mit zum BUND. Der BUND hat auch für die neue Gentechnik sich nochmal positioniert. Da vertrete ich auch die Kreisgruppe Wuppertal als Vorständin. Und da geht es darum, dass unsere Natur nicht zu einem Genlabor, Experimentierraum werden soll, weil auch die neue Gentechnik, das können wir vielleicht gleich nochmal erklären, was ist alte und neue Gentechnik, aber auch die neue Gentechnik kann sich verselbstständigen, wie invasive Arten, die unsere heimischen Arten letztendlich verschatten, ersticken, auffressen, was auch immer. Es kann sich verselbstständigen und dann ist die Natur, es sind unsere Freiräume wirklich und die Vielfalt gefährdet. Ich sag kurz was zum Kontext, das ist halt irgendwie mein Schwerpunkt. Also die Gentechnik steht nicht alleine, die steht auch im Zusammenhang mit Saatgutkartell und Patenten. Und im Moment geht es nur darum, in der EU die neue Gentechnik von Fesseln zu befreien, zu deregulieren. Und man hat aber nicht die Patente mit im Auge. Da will man erst in 26 eine Evaluation machen, gucken, haben die Konzerne jetzt wirklich mehr Patente angemeldet? Und am Ende beeinträchtigt das eben halt diejenigen, die halt noch die Vielfalt bewahren. Auch davon gibt es ja, wie Anne vorhin gesagt hat, der Verein zum Erhalt der Nutzpflanzen. Da gibt es eben halt viele, die wirklich auch noch das breite Saatgut erhalten wollen, weil einfach die Vielfalt auch eine Resilienz und Widerstandskraft bringt. So, und was ist alte, neue Gentechnik? Die neue Gentechnik führt nichts von außen hinzu. Die neue Gentechnik schneidet quasi die DNA irgendwo auf, was stört, um eben halt die Natur in eine Richtung zu lenken. Und ja, bei Pflanzen, bei Tieren, überall will man das machen, im Wald. Und das ist eben halt irgendwo dieser Punkt, wo ich sage, ey Leute, wir werden zum Reallabor, das kann nachher keiner mehr einfangen und kontrollieren.
Ja, ich
ergänzt.
Würde nach unserem Vortrag, den wir da vorgestern organisiert hatten von einer Spezialistin, da habe ich auch erst richtig kapiert, was da alles verändert wird. Also die schneiden in Gene 20 Mal rein und das gilt als so harmlos, dass das dann nicht gekennzeichnet, nicht geprüft und nicht irgendwie als Gentechnik erkennbar sein soll. Also alle Sorten, wo sie 20 Mal an den Genen irgendwas geschnitten haben, was dann da passiert, wissen die auch nicht. Das müssen die dann selber gucken. So habe ich das verstanden. Also es gibt ja auch immer schon die Gentechnik, wo Stücke DNA aus anderen, also die sie als irgendwie für irgendeine Resistenz oder so erkannt haben, die werden so irgendwo reingeschossen und wenn sie Glück haben, da so war das bisher, dann funktioniert das, dann baut sich das da irgendwo ein und jetzt wird einfach 20 Mal in einer genetischen Erbgutzelle da geschnitten in dem Gen und das finde ich, also das hat mich nochmal sehr schockiert, muss ich sagen, weil man natürlich auch überhaupt nicht weiß, das sagen die Wissenschaftler, was alles an den, also man weiß vielleicht dann, dass da irgendwas Gutes, was sie da haben wollen, irgendwo sitzt, aber sie wissen nicht, was da noch alles sitzt und was damit noch in Verbindung, also diese riesigen Zusammenhänge in der Biologie, kennen wir gar nicht, dürfen wir nicht verändern, finde ich nicht in Ordnung. Ja, und ich möchte jetzt hier auch nochmal auf unsere Demo ganz besonders hinweisen, wofür wir eigentlich auch unbedingt diese Pressekonferenz machen wollen. Ich hoffe, das ist jetzt angebracht. Beate hat sich das ja eigentlich irgendwie jetzt als
Moderation.
Also am 6.4., das ist ein Samstag, möchten wir hier vom Graf Adolf Platz in alter Tradition eine Demo starten. Es haben sich auch schon Leute aus Köln und so weiter angemeldet. Es wird also ein bisschen nicht nur Düsseldorfer Bürger sein, sondern es wollen auch jetzt inzwischen Leute mitkommen, die aus NRW sozusagen in das Thema hineinblicken, ja, oder sich wehren wollen. Und es wäre sehr schön, wenn wir da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für kriegen.
Sagen wir mal die Uhrzeit.
Um 12 Uhr. Graf Adolf Platz, wir haben ja.
14 Uhr.
Oh, scheiße, ja.
14 Uhr, 14 Uhr Graf Adolf Platz.
Sehr gut, dass du das sagst, so, sorry.
Vor allen Dingen, es passiert auch, also jetzt, es ist schon durch mehrere Ausschüsse das Gesetz in der EU und wenn das jetzt in den nächsten zwei Wochen nicht fertig gemacht wird, dann kann es erst nach der Europawahl irgendwie verabschiedet werden und also ist jetzt dieser Zeitraum auch wichtig, die kommenden zwei Wochen so und dann ist irgendwann ist die letzte Sitzung und das Gesetz wird dann erst auf die lange Bank geschoben und also macht die EU sehr viel Druck, dass es doch passiert. So.
Ganz schnell durchbringen wollen sie das.
Genau, also das Ziel ist, das jetzt irgendwie zu verzögern auch, dass die jetzt nicht verabschiedet wird, dass sich das neue EU-Parlament, das wird ja dann neu gewählt werden und dass das neue EU-Parlament sich nochmal ordentlich damit auseinandersetzt und eben halt vor allen Dingen die Kritiker der Aufweichung dieses Gesetzes sozusagen noch mehr anhört.
Ja, und die Bevölkerung, die ja nachweislich zu 80% keine Gentechnik im Essen haben möchte, es bis dahin vielleicht auch mal irgendwie mitkriegt, weil wenn wir hier mit unserer Unterschriftensammlung und so auf Leute zu gehen, dann haben die meistens noch nichts davon gehört. Und das finden wir eigentlich auch schrecklich.
Und das ist auch sehr, gerade für Ökobauern ist es sehr gefährlich, weil wenn es keine Kennzeichnungspflicht mehr gibt, dann haben die Ökobauern auch nicht mehr den Ausweis. Bei uns ist keine Gentechnik drin. Die EU sagt, ja, das ist egal, das können wir nicht. Aber die EU sagt zumindest, wir übernehmen dann die Haftung der Bauern, wenn da ein Prozess droht oder so. Aber sonst können wir nichts machen. So. Und das wird diese ganze ökologische Landwirtschaft gefährden. So. Also, wie es jetzt verabschiedet werden soll. Das EU-Parlament hat auch zugestimmt, aber hat gesagt, es muss eine Kennzeichnung geben, und zwar die ganze Kette durch. So Bayer und so weiter sind auch, die sagen, ja, wir kennzeichnen den Bauern, sagen wir hier, das ist Gentechnik und so weiter, aber den Verbraucher dann nicht. Aber so, das EU-Parlament sagt, das muss durch die ganze Kette gekennzeichnet sein. Und das, viele sagen da auch, ja, hier Bayer, wenn ihr so überzeugt seid von eurem neuen Produkt, warum sollen die Verbraucher das denn nicht auch wissen, was da drin ist und so weiter. Also das ist irgendwie ein Widerspruch. So.
Also würde praktisch das passieren dann, was mit dem Schmeißer da passiert ist, ne?
Genau. Und wir haben schon
Fragen jederzeit.
Die Demo startet um 14 Uhr Graf-Adolf-Platz, dann als Kundgebung oder ist
Marsch gehen dann an, also wir haben eigentlich vor, drei Ministerien von unserer Unterschriftensammlung zu informieren. Wir haben jetzt schon 1000 Unterschriften hier in Düsseldorf gesammelt. Sind jetzt irgendwie, sieht nicht viel aus.
Sieht gar nicht so viel aus.
Sind aber welche beim Heine, aber wir haben gezählt, es sind jetzt schon 1000. Wir laufen am Landwirtschaftsministerium vorbei und am Wirtschaftsministerium und am Umweltministerium. Wir wissen zwar, dass Landesministerium da jetzt nicht in irgendeiner Abstimmung mit drin sind, aber die sollen einfach ihren Einfluss und die Angst der Bürger weiter vermitteln und das Thema thematisieren. Ja, die Landwirtschaftsministerin hat gesagt, sie hat da keine Zeit. Wir fragen mal, ob sie jemanden denn an ihre Stelle schickt. Und deshalb, ja, mal gucken. Also das ist eine ziemlich große Runde, aber die Demo heißt Gehen gegen Gentechnik.
Aber ist es nicht zu spät, wenn jetzt die nächsten 2 Wochen so wichtig sind, das dann erst Anfang April zu machen?
Nee, also wir mussten das ja relativ früh planen. Also ich würde sagen, nein. Erstens glaube ich nicht, dass die das bis dahin schaffen. Also das zeichnet sich auch schon so ein bisschen ab, sagte auch die Frau Volling. Und zweitens, auch wenn es dann so wäre, wir würden dann weitermachen. Ist jetzt nicht so, als ob wir dann sagen, ja, jetzt ist es zu spät und dann lassen wir das über uns ergehen.
Es gibt auch mehrere Sachen noch. Also unsere NRW-Postkartenaktion ist nicht die einzige und die Demo. Es gibt auch noch eine Postkartenaktion, ich glaube von der ABL, an den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, dass er sich für gesunde Nahrung, für weitere Kennzeichnung, für weiter Vorsorgeprinzip, was in der EU ja nun mal gilt, einsetzen soll. Es gibt noch Petitionen, die auf Bundesebene und ich glaube auch auf EU-Ebene laufen. Also da sind verschiedene Gruppen einfach auf allen Ebenen aktiv, weil die Politiker ja auch Sachen hochspielen können. Man hat ja ein Initiativrecht oder ein Mitspracherecht. Insofern war das jetzt eigentlich noch so ein kleines Puzzlestückchen, was auf deine Initiative maßgeblich jetzt hier in und um Düsseldorf entstanden ist. Also insofern. Und wir haben auch noch was, wo wir auch bewerben möchten. Es gibt 2 Filme, die wir für wesentlich halten. Und den aktuelleren, den zeigen wir am 3.4. im Düsseldorfer Metropol. Der ist schon mit denen abgestimmt. Und da geht es darum, 10 Milliarden, wie werden wir alle satt? Und das ist ein Film von Valentin Thun aus Köln. Der ist schon ein bisschen älter, 2018, glaube ich. Aber der ist nach wie vor aktuell. Und was er gemacht hat, ist, er ist sowohl auf die Agrarkonzerne, Chemiekonzerne, als auch auf die Kleinbauern zugegangen, weltweit, und hat recherchiert und hat gefragt. Und sein Fazit, ganz klares Fazit am Ende ist, es ist nicht die industrielle Landwirtschaft, die die Menschheit ernährt, sondern es sind die Kleinbauern, weil die einfach mit gesunden, intakten Böden arbeiten, weil sie das Saatgut vielfältig halten, weil sie mehrere Fruchtfolgen ernten können, nicht mit schweren Maschinen nur einmal im Jahr auf Masse gehen. Also insofern, sie denken halt auch in diesen Kreisläufen. Deshalb haben wir uns für diesen Film entschieden. Wahrscheinlich werden wir den für mich Ursprungsfilm, der wirklich nochmal so die ganzen Hintergründe beleuchtet, auch von Pestiziden, von nicht selbst verbreitbarem Saatgut und so weiter, der das beleuchtet, das ist Good Food, Bad Food, den werden wir wahrscheinlich nochmal zu einem anderen Zeitpunkt zeigen. Und das sind so 2 Filme, die das nochmal sehr, sehr, sehr gut beleuchten.
Ja, und da gibt es ja auch Zahlen zu, die könnten Sie ruhig auch notieren. Also nach WHO-Untersuchen werden 70% der Weltbevölkerung von kleinbäuerlicher Landwirtschaft ernährt und der Rest von industrieller. Und das bedeutet aber nicht, dass 70% des Bodens in kleinbäuerlicher landen, sondern 70% des Bodens ist industriell bewirtschaftet. Die machen aber nur 30% der Bevölkerung satt, weil die ja fast nur Futter und Gentechnikfutter anbauen und sowas. Und außerdem, weil es da pro Fläche viel weniger Ertrag gibt, als wie gesagt, wenn man dreimal anbaut und so. Und auch der Wasserverbrauch und natürlich der Chemieverbrauch und so ist bei den industriellen Anbau viel, 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 viel höher. Und diese kleinbäuerliche Landwirtschaft ist da viel ökologischer und benutzt auch nicht zu viel Wasser und all diese Probleme, die ja jetzt... Ich würde auch noch mal sagen, mein Antrieb ist, dass ich das sehe, dass die industrielle Landwirtschaft irgendwie vor die Wand fährt gerade. Es gibt in vielen Teilen der Welt so schlimme Probleme damit, dass da die Landwirte anfangen zu überlegen, wie sie das noch irgendwie wirtschaftlich halten. Und können nicht, weil sie absolut abhängig sind von diesen Chemie- und Saatgutkonzernen oder haben Schwierigkeiten damit. Und ich denke, die Gentechnik ist eigentlich nur für die industrielle Landwirtschaft sozusagen, wird was gemacht. Das andere lohnt sich für die gar nicht. Das ist einfach keine Sache, die sich für kleine Saatkettchen oder sowas lohnen würde.
Also das ist ja auch teuer, muss man sagen.
Genau,
natürlich,
ist ja
so eine
Gentechnik-Pflanze
viel teuer. Das sind
und die Entwicklung ist wahnsinnig teuer gewesen und die wollen sich das patentieren lassen und das lohnt sich nur für riesige landwirtschaftliche Betriebe. Und das ganze Ding ist an sich so krank, dass man das nicht unterstützen darf.
Also das ist auch keine innovative Technik. Also die Gentechnik, die hängt, auch die alte Gentechnik, die hängt an Pestiziden wie Glyphosat. Ja. Das fährt 40 Jahre alt und die Industrie hat es nicht geschafft, während 30 Jahren überhaupt noch ein neues Herbizid zu lancieren. Und aber die Gentechnikpflanzen sind eben geeicht auf Glyphosat. Da kann man nicht einfach jetzt mit Dicamba oder so mit anderen Stoffen operieren. Also das geht nicht. Und es gibt auch immer mehr Resistenz, also Glyphosat, das gesundheitliche ist jetzt noch was anderes, aber es gibt immer mehr Resistenzen gegen die Mittel wie Glyphosat und so weiter. Und die Bauern müssen dann mit mehr anderem Zeug noch hantieren und so weiter.
Ja, genau. Das ist der Kreislauf letztendlich einer genveränderten Pflanze. Eben halt im Futtermittelbereich wird das ja schon, Mittelamerika, Südamerika ganz viel gemacht. Die Pflanze wird verändert, die Schädlinge bleiben am Anfang weg, passen sich aber auch an und somit bleibt es ein ewiger Wettlauf. Und das ist eben halt die Sache auch mit dem Reallabor. Damit werden wir weder für die Klimakrise was tun, noch für die Artenvielfalt. Und am Ende brauchen wir aber intakte Kreisläufe und eine Resistenz in der Natur von sich heraus, um eben halt irgendwo diesen ganzen Herausforderungen gewachsen zu sein, denen wir heute gegenüberstehen.
Ich habe auch eben noch mit einem Imker gesprochen, der auch sagte, die sind existenziell bedroht, wenn sie Bio-Imkerei betreiben, weil man natürlich bei Pollen und Bienen erst recht nicht kontrollieren kann, auf welchen genveränderten Blüten die waren. Und da ist ja auch schon passiert, dass dann Bio-Imker ihre gesamte Ernte wegschmeißen mussten, weil sie sie nicht verkaufen konnten als Bio-Honig und so. Und das sind eben diese direkten Folgen hier vor Ort. Also da ist auch noch keiner drauf gekommen oder da wird nicht drüber nachgedacht, was das dann eigentlich bedeutet.
Und die Biobauern müssen ja weiter, das weißt du am besten, ihre Sachen kennzeichnen und die Vorkette wirklich lückenlos nachweisen. Und wie will man das machen, wenn Gentechnik ausgebracht wird und sich einfach von einem Gentechnik behandelten Feld auf dein Biolandfeld einfach weiter verbreitet und einkreuzt dann, ne? Dann ist letztendlich, bist du auch nicht mehr sorgenfrei.
Genau, also wir können keine Gentechnikfreiheit mehr garantieren, wenn eben halt das Gesetz so aufgeweicht wird, dass unkontrolliert Gentechnik eingesetzt wird. Das kreuzt halt gerade bei Kreuzblütlern ganz schnell ein. Und das ist ja das, was der Percy Schmeisser damals in Kanada das große Problem hatte, dass er eben halt Raps hatte, den er nicht mehr weiter selber vermehren durfte, weil sich eben halt Monsanto 810 da eingekreuzt hat.
Und das ist genau das, was die wollen.
Genau, das wollen die. Ne? Das ist die Kontrolle. Ne? Wir haben jetzt schon, 60% des Saatguts ist bei vier großen Konzernen. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass Saatgut eben halt sozusagen in Verbraucher- und Bäuerinnenhand bleibt. Ganz, ganz wichtig.
Aber bei ist auch schon passiert, dass eine Gentechnik Reis ist, hat sich eingekreuzt in konventionellen Reis und die amerikanischen Bauern konnten ihren Reis nicht mehr exportieren nach China und so, weil China gesagt hat, nee, also damals war es so, bei uns kommt keine Gentechnik rein und die sind auf ihren Ernten sitzen geblieben und es gab Prozesse und Bayern musste da Milliarden zahlen.
Das ist ja auch, gerade die weltweite Vergleich, da fällt mir auch noch zu ein, wir haben in Deutschland bisher unter 5% gentechnisch veränderte Lebensmittel und in Amerika haben wir über 50%. Klar haben wir auch noch ein paar Organic Food, also Biobauern, ne, die dann eben halt auch genauso geschädigt würden wie hier, wenn sich das einkreuzt oder auskreuzt, wie du gesagt hast. Aber letztendlich sind wir bisher durch dieses Vorsorgeprinzip und durch die doch stringente Prüfung, die dem vorausgeht, bevor sowas auf den Markt kommt, hier in Europa doch auf einem gesünderen oder sichereren Boden. Und sind ja nicht alle der Meinung, die so von dieser EU-Prüfbehörde veröffentlicht worden ist. Es ist ja auch durchaus eine französische Gesundheitsbehörde, die hat eine Studie veröffentlicht, die durchaus auch Gefahren sieht, ne, und das Ganze kritisch betrachtet, die Ansicht. Also wir haben da tatsächlich Expertinnen eingeladen aus diesen Verbänden, um einfach auch diese anderen Stimmen in die Öffentlichkeit zu kriegen. Weil wenn ich im Internet recherchiere, ich habe Berichte zu dieser neuen Gentechnik gefunden, am Ende aber immer mit dem Fazit, lasst uns das probieren, das ist die einzige Chance gegen die Klimakrise. Nee, das kann nicht der Fall sein, wenn ich noch weiter Druck ausübe auf die Kreisläufe und noch weiter eingreife. Ich muss die eher befreien und wieder intakt bekommen.
Also das ist doch sehr skurril. Ne? Wir leben in einem Land mit Vorsorgeprinzip. Wir müssen etwas kennzeichnen, wo wir kein Gift drauf kippen. Das ist doch total widersinnig. Ne? Es muss genau andersrum sein. Ne? Genau. Es muss gekennzeichnet mit Warnschild, mit Balken und so. Es muss gekennzeichnet sein, hier, Vorsicht, hier ist Gift drin.
Ja, also vielleicht sollte man das auch nochmal sagen. Bisher haben alte und neue Gentechnik Zulassungen in Amerika und überall fast nur Pflanzen zugelassen, die dann gegen Herbizide resistent sind. Das ist nämlich das, was den Saatgutkonzernen, die ja auch die Pestizid- und Düngerkonzerne sind, also viel Geld bringt. Und also es gibt eine Tomate in Japan, ne, die den Blutdruck senkt. Also wenn man sie isst, was man ja auch in Frage stellt, also für mich wäre das zum Beispiel gar nichts. Ich würde dann umkippen.
Ist auch so spannend, dass wir nicht nehmen. Weil
das so. Also das sind das natürlich auch Sachen, wo man sich fragen kann, ob das wirklich der Gesundheit dient. Aber ansonsten kann man weltweit recherchieren und kommt auf kaum andere Pflanzen als die, die gegen die Chemie der eigenen Firma dann resistent sind, sodass man da Unmengen draufkippen kann. Und trotzdem wächst der Mais oder die Soja oder das ist das, was am Ende dann jetzt wirklich praktiziert wird im großen Maßstab. Europa ist ja auch ein Mais zugelassen von Monsanto. Der hat auch diese Pestizidresistenz, den glaube ich nur noch die Spanier anbauen.
Ja, nee, der ist so gegen Bacillus toll.
Ach so, was, der, die hat die Chemie in sich, ne? Der wächst mit, also was auch für andere Insekten sehr giftig sein kann. Dem haben sie sozusagen ein Insektengift, wächst in dessen Blättern mit. Also das sind ja nun mal Beispiele, wo man sehen kann, was dann am Ende da passiert, weil das ja in anderen Ländern seit 10 Jahren oder wie lange, noch viel länger ist in Amerika, das ja alles erlaubt. Man muss auch nicht mehr gekennzeichnet werden. Und dann hätten sich ja da diese tollen Resistenzpflanzen, Trockenheitsresistenz und sowas alle schon etablieren müssen. Es gibt sie nicht. Da haben die noch überhaupt nicht geschafft.
Das ist ein bisschen Mythos. Es gibt, glaube ich, jetzt in Kanada gibt es so 2 Pflanzen nach der neuen Diät, die zugelassen sind. Aber es ist ein Mythos, dass man da so ein Gen umlegen muss und plötzlich spielt der Klimawandel keine Rolle mehr für so Pflanzen. Also wenn man, das sagen ja auch die Ökobauer, also wichtig für den Klima oder dass die Pflanzen so resistenter werden, ist so der Boden so. Also dass der Boden anders Feuchtigkeitsspeicher und so weiter. Das ist ja ein Wort, dass man vielleicht andere Wurzeln züchtet, die irgendwie mehr Wasser aufnehmen können. Aber einfach mal so einen Schalter umlegen und dann flutscht die ganze Sache trotz Klimawandel. Das ist ein Mythos auch so.
Und nochmal zum Kreislauf, was du gerade gesagt hast, Anne, mit diesen Giften, die in der Pflanze sind. Nicht nur die Insekten werden damit vergiftet, auch unsere Nahrung wird damit vergiftet. Wir nehmen das ja letztendlich auch alles mit auf und haben dann wieder neue Krankheiten davon. Und was Susanne Gruber auch noch sagte, Das Ziel ist ja Masse. Masse und Insektenresistenz, also Schädlingsresistenz zu bekommen. Sodass also tatsächlich Tomaten gar nicht mehr nach Tomate schmecken, sondern dieser Dufttransporteur ist das Grün. Das heißt, also ich esse nachher eine Tomate, die eigentlich nach nichts mehr schmeckt. Mir wird aber vorgegaukelt, wenn ich die Packung öffne, ich habe da die beste Tomate. Aber die beste Tomate, wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung das beurteile, die beste Tomate ziehe ich in meinem eigenen Garten.
Das ist so der Deal von Bayer und Co. und der großen Agrarindustrie, diesen Massenlandwirten. Also wir Ertragreichtum spielt ja auch. Also eine Pflanze muss möglichst 4 Kilo abwerfen. Also Ertrag pro Hektar. Und das, daran wird geforscht. Und also das möglichst viele Tomaten, wie die jetzt. Und die müssen rund sein und so weiter und rot oder so. Und also auch äußerlich muss das schon alles stimmen. Aber sonst ist egal. Ne?
Ich finde, wir sollten jetzt mal aufhören zu reden.
Ja. Genau, und jetzt noch Fragen
beantworten. Haben wir noch Fragen?
Gibt es noch Fragen? Also gerne auch kritisch. Ne? Wie gesagt, wir haben versucht, irgendwo ein ganzheitliches Bild uns zu machen, bevor wir diese Initiative gestartet haben.
Ich hörte ja eben raus hier, von wegen, ihr seid nicht pauschal gegen Gentechnik. Ne? Wie sieht es denn aus im medizinischen Bereich? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel pauschal gegen Gentechnik stelle, dann müsste ich auch akzeptieren, dass heute wieder Schweine abgemurkst werden, um Insulin zu produzieren.
Ja. Also bei uns geht es um grüne Gentechnik, ganz klar. Die anderen Gentechnik, da muss man auch drüber diskutieren. Aber das ist jetzt nicht, dass wir Gentechnik komplett ab. Wir lehnen ja auch noch nicht mehr in der grünen Gentechnik ab, dass sozusagen grundsätzlich geforscht wird. Das ist auch gar kein Thema. Also das darf man ja auch. Nur es soll stark reguliert bleiben, damit eben halt die Freiheit, sich zu entscheiden, bestehen bleibt. Also sowohl für die Bauern und Bäuerinnen, aber auch für Verbraucher und Verbraucherinnen. Die sollen sich entscheiden können.
Und mit dieser fehlenden Risikoprüfung ist das jetzt noch viel akuter, dass man sich entscheiden können muss. Also dass ich sagen muss, möchte ich jetzt erstmal abwarten, ob das was ist.
Genau, das Risiko muss man ja untersuchen. Also das ist halt das. Ne? Und sonst kann man ohne Risikoprüfung sozusagen die Organismen freigeben.
Und was du gesagt hast mit dem Insulin, das ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja in den 20er Jahren überhaupt erstmal als Medizin gegen Zuckerkrankheit irgendwo eingesetzt worden oder erkannt worden. Und klar, dann hat man es erst von Schweinen genommen und nachher dann in dieses andere Insulin weiterentwickelt. Ja. Ich habe selber aus der Familie einen Langzeitdiabetiker miterlebt, der über 50 Jahre Diabetes hatte und habe diese ganze Geschichte auch mitbekommen. Auch was er am Anfang dann bekommen hat, nachher war viel einfacher natürlich, klar. Aber es war eben halt auch die ausreichend lange Zeit, um das zu erforschen. Es waren ja auch immer Probanden da und das heißt, normal habe ich auch einen langen Zeitraum, um eben halt Risiken möglichst auszuschließen. Und hier sagt man, wir versprechen einfach. Und bei Versprechen, wie gesagt, ich bin politisiert durch den Großkonzern vor meiner eigenen Haustür. Und der Gewerbesteuerregen, der die Kommune ereignen sollte, der ist nicht gekommen, natürlich nicht. Aber versiegelt und gebaut und haben sie trotzdem.
Und es fällt mir gerade ein, es gibt ja auch so ein Projekt Open Insulin, die, glaube ich, das praktisch als Open Source Projekt entwickeln wollen.
Das ist natürlich die Sache, was deshalb finde ich diesen Kontext halt wichtig. Ja. Gentechnik, Patente, weil mit den Patenten mache ich Geld. Aber die Patente, die sind eigentlich dazu da, die Forschungs- und Entwicklungskosten über den teureren Verkauf des Produktes, über den geschützten Verkauf des Produktes wieder reinzubekommen. Die sind nicht dafür da, um Profitmaximierung in die Ewigkeit zu machen. Irgendwann sollte es eigentlich auch wieder Gemeingut werden. Ja, auch alle Patente.
Die Impfgedöne bei Corona haben ja gezeigt, dass nichts bei den afrikanischen Menschen angekommen ist.
Ja, ja.
Und also ohne die Kosten für das Patent. Das hat Deutschland zum Beispiel verhindert, weil wir ja hier eine Firma haben, dass die wenig Geld haben, dann so ein Impfstoff da unten irgendwie günstig verteilt wird. Das hieß es am Anfang und dann ist es nicht passiert, dann haben sie sich dagegen entschieden. Und das würde garantiert bei den Patenten für diese hungernde Weltbevölkerung garantiert genauso sein. Das haben wir ja jetzt ganz gleich. Ich meine, wenn es bei um Leben und Tod bei Impfungen geht, dann ist das ja wohl klar, dass das bei irgendwelchen
anderen Lebensmitteln auch nicht akzeptieren werden, dass wir da irgendwelchen hungernden Bevölkerungen das mal umsonst geben, was dann da so toll
ist. Das ist auch nicht so, wie man sich der Laie sich das vielleicht vorstellt. Also wir haben ja eine Gentomate entwickelt und da melden wir jetzt mal ein Patent drauf an. Nein, das ist so, auf eine Gentomate, da sind irgendwie zig Patente drauf. Ja. Auf jeden kleinen Entwicklungsschritt. Ich glaube, sogar mindestens, es gibt eine Gentomate, da sind hunderte Patente drauf. So, ne? Und das behindert ja auch die Forschung. So, ne? Also weil,
und das behindert die Züchter, die jetzt ohne Gentechnik nichts mehr machen können. Glaub, weil sie Angst haben, dass sie da diese Gene drin haben und dass sie dann da...
Ich glaube, es ist auch der Brückriems-Bauernverband ist gegen dagegen, dass das patentierbar ist. Also, weil die Bauern züchten ja auch selber. Und die haben Angst vor Prozessen eben, ne? Vor Patenten.
Auch dieses CRISPR-Cas-Verfahren selber ist ja auch patentiert, ne? Meines Wissens.
Tausendfach.
Und
da gibt es auch Patentstreitigkeiten.
Geht gar nicht, ne?
Jetzt haben wir ja Europawahl vor der Tür stehen quasi. Ich habe im Wahlkampf noch gar nicht richtig wahrgenommen, eigentlich müssten sich da ja die ein oder andere Partei drauf stürzen. Gibt es irgendwie Unterstützer oder absolute Gegner?
Also die Tendenzen sind ganz klar. Es gibt ja die
EVP.
Die EVP ist komplett dafür. Das ist die Europa-CDU, also sozusagen.
Union
hier, und genau. Und dann die FDP auch. Und die SPD und auch hier unsere deutsche EU-Vertreterin, was Landwirtschaft angeht, die sind ziemlich extrem dagegen und so sagen das auch sehr deutlich. Von den Grünen hört man es leider nicht so deutlich.
Bei den Prozedere, die Deutsche hat sich wieder enthalten bei den Prozedere, meine ich. Weil die FDP eben wieder.
Genau, weil das ja im Koalitionsvertrag so war, konnte sie sich nur enthalten.
Aber die
Grünen sind schon kritisch und haben auch versucht, bei der Parlamentsabstimmung, die ja schon war, diese Kennzeichnung mit reinzubringen.
Ist auch gelungen.
Ja, aber das ist rechtlich überhaupt nicht abgesichert. Sondern das heißt wahrscheinlich gar nichts. Das steht dann da drin und es muss nicht gemacht werden oder so. Also ich habe jetzt gehört, dass das haben sie so schnell vorher noch reingemacht. Das ist nicht rechtlich bindend, was da jetzt verabschiedet worden
ist. Das ist ja eine Empfehlung.
Bisschen schade. Ja, und wie das jetzt ganz genau geht, auf jeden Fall gibt es jetzt noch diesen Trilog. Es ist noch nicht zu spät. Also das Parlament ist nicht die letzte Instanz, die da etwas entscheidet oder abstimmt, sondern jetzt gibt es noch diesen Trilog und so weiter. Und ich finde es ganz wichtig, wenn die merken, dass die Bevölkerung jetzt doch was davon mitkriegt und sich das nicht einfach so gefallen lässt, dass sie sich das auch noch mal überlegen vor der EU-Wahl, was sie da jetzt entscheiden oder nicht entscheiden. Weil ich meine, warum ist die EVP so dafür und so? Also es ist, da habe ich auch nur jetzt so Stimmen gehört, wie das ist alles von gestern, was ihr da sagt. Geht mal mit der Zeit.
Das und halt die Klimawandel-Argument, ja, ne? Dass gesagt wird, das ist eine Möglichkeit, den Klimaresilienz zu erzeugen, was aber sehr kurzfristig gedacht ist. Ne?
Naja, und was ja auch gar nicht Ziel ist. Ne?
Genau, und es ist natürlich so, es werden ja, ich meine, das ist ja gerade von FDP und CDU wird das ja gerne vorgeschoben, dass das Klima schon gerettet wird, weil wir ja Technologien dafür haben. Also diese Technologiefreundlichkeit sozusagen. Also dass der Klimawandel mit Technologie gelöst werden kann. Also das glauben wir eben halt nicht.
Es gibt ja auch Klimaanpassungen.
Ja. Es ist vielleicht auch interessant, dass gerade Menschen, nicht nur Bauern, sondern Leute, die im Garten selber was anbauen und so, wenn man sich ein bisschen tiefer mit der Pflanzenwelt und so weiter verbindet, versteht man, wie wahnsinnig diese Zusammenhänge alle sind und wie viele, wie alles mit allem und allem und allem vernetzt ist und eine Stellschraube, die man ja als Gärtner genau immer macht, dann macht man das und dann passiert da nichts, aber ach, da ist jetzt irgendwie alles anders geworden. Fehler, das macht man ja im Garten als Amateur wie ich ständig und ich finde das ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass man es so, wie es jetzt erzählt wird, nicht, dass das nicht stimmen kann.
Also es ist ein Versprechen, das muss man wirklich nochmal deutlich sagen. Es ist eine, was bisher gemacht worden ist, ist, um eben halt mehr Erträge und Tomaten ohne Schorf und so weiter, also gut aussehendes Gemüse eben halt zu erzeugen, davon viel. So, aber es ist nicht, gar nichts bisher an Forschung. Was ist denn gegen Starkwetterereignisse, wie resistent? Es geht um Dürre, es geht um Hitze, es geht um Starkregen, es geht um Sturm. Sind diese gentechnisch veränderten Pflanzen da wirklich resistenter? Das ist genauso wie die Prognose von dem Großkonzern, wir bringen viel Gewerbesteuer, die da nicht gekommen ist, ist auch das. Wir tun, was diese Pflanzen können, gegen den Klimawandel eben halt uns retten. Und das ist, wenn ich mal sehe, ich nehme eine Handvoll Erde in die Hand und wie viel Leben da drin ist und was ich da
für mich ganz klar ist, ich muss den Boden aufbauen und wieder gesund machen. Ich muss Humus aufbauen, ich muss den entgiften. Da zieht er die Nährstoffe raus. Deshalb ist dieses Kontextverständnis, Zusammenhänge ganzheitlich so extrem wichtig.
Heißt doch, glaube ich, ne? in der Handvoll Erde sind mehr Bakterien drin als Menschen auf der Erde. Ne?
Genau.
Ne? Und da sind wir der Meinung, mit Technik alle Interaktionen da.
Aber da sind sie jetzt auch da. Also das neue Ding ist ja, dass Mikroben auch mit dieser neuen Gegner gezüchtet werden soll, weil die Pestizide und so weiter, das reicht ja auch nicht mehr. Und jetzt versucht man so irgendwie Stickstoff produzierende Bakterien so, zu finden und die dann mit den Pestiziden beizugeben und so. Und das ist so, es geht nicht nur um Pflanzen, auch bei der neuen Technik.
Genau. Deshalb ist die Vielfalt so wichtig. Ich glaube, das ist aber rührend.
Ja.
Vielen Dank.
Aha. Muss ja noch.